Deutschlandfunk Kontrovers.
Trotz massiver Drohungen der Regierung haben auch gestern wieder Zigtausende, offenbar weit mehr als 100.000 Menschen allein in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, demonstriert. Sie fordern den Rücktritt von Präsident Lukaschenka, der als Europas letzter Diktator bezeichnet wird und dem sie Wahlbetrug vorwerfen und brutale Gewalt gegen die Protestbewegung. Der EU, aber auch der Bundesregierung wird vorgeworfen, nur halbherzig auf diese Vorgänge reagiert zu haben. Mittlerweile haben die Staats- und Regierungschefs aber zumindest entschieden, dass offensichtlich gefälschte Wahlergebnis nicht anzuerkennen und Sanktionen zu prüfen gegen Personen, die für die Wahlfälschung verantwortlich gemacht werden oder das brutale Vorgehen gegen die Protestbewegung. Doch ist das mehr als nur Symbolpolitik? Hat der Westen überhaupt ernsthafte Druckmittel, um auf das Regime in Minsk einzuwirken und gegebenenfalls auf Moskau? Aufstand in Belarus, reagiert die EU zu zögerlich? Das ist heute unser Thema in den nächsten 1,5 Stunden mit Martin Zagatta im Studio. Und mit mir diskutieren Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne, eine Denkfabrik, die sich im Umgang mit Autokraten ein entschiedeneres Vorgehen wünscht, so wie das die grüne Politikerin als Osteuropa-Expertin in ihrer Zeit im Bundestag auch schon gefordert hat. Hallo Frau Beck, hallo nach Berlin.
Hallo, Herr Zagatta.
Und aus Bielefeld ist uns Elmar Brok zugeschaltet, leider nur über Telefon. Anders haben wir das jetzt wegen Corona nicht hinbekommen. Der langjährige Europapolitiker der CDU, vor seinem Ausscheiden aus dem Europaparlament, dort noch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und dann Ukraine-Beauftragte der Kommission. Er gehört immer noch dem Vorstand der Europäischen Volkspartei an und dürfte, das vermute ich jedenfalls, das Vorgehen der EU auch gutheißen. Ich grüße Sie, Herr Brok.
Hallo, guten Tag nach Köln.
Ja, hoffentlich hält die Leitung in der Sendung. Und hier bei mir im Studio ist André Hunko, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke und auch deren europapolitischer Sprecher. Ein Gegenpart also in dieser Diskussion, weil Die Linke ja als ausgesprochen Putin-freundliche Partei gilt. Ob das jetzt auch für Lukaschenka gilt und wie weit da Ihr Verständnis geht oder nicht, Herr Hunko, das werden Sie uns gleich sagen. Das wird sicher Thema in dieser Sendung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Morgen.
Und als Hörerin oder Hörer können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und ich wiederhole nochmal unsere Telefonnummer, das ist die 00800 44644464. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage Aufstand in Belarus. Reagiert die EU zu zögerlich?
Zwiebel aus Wesel. Deutschland und die EU sollten sich da komplett raushalten und sich nicht immer als Weltpolizei aufspielen.
Müller aus Berlin. Man hat doch noch ganz viel Angst oder Schweiß an den Händen, wenn man an den Frühling denkt, den Fabien in allen Farben und was hinterher in den Ländern für ein Chaos herrscht. Warum feiern wir denn nur und sind sofort auf der Seite derer, die auf die Straße gehen? Ich möchte dieses Mal bei uns erleben.
Levin Schwarzkopf aus Leipzig. Ich würde nicht sagen, dass die EU zu zögerlich reagiert. Ich bin mit der Reaktion eigentlich ziemlich zufrieden und glaube auch, dass das bei den Menschen in Belarus ankommt. Ich frage mich nur, warum geht Deutschland, geht die EU, geht der Westen mit dem einen Diktator so um und zu anderen Diktatoren fährt man einmal pro Jahr mit großen Wirtschaftsdelegationen zum Staatsbesuch und ich rede natürlich von China.
Halt man den Ausdruck. Sicherlich ist Diplomatie ein ganz wichtiger Baustein der Politik. Aber eines ist doch klar, so zögerlich wie die EU in vielen Fragen vorgeht und viel zu diplomatisch vorgeht und keinerlei Kanten zeigt, dann ist es doch vorprogrammiert, dass die Diktatoren dieser Welt sich zum Schluss nur noch in Fäustchen lachen über irgendwelche Statements der EU. Am besten wäre, sie würden sich ganz raushalten und würden den Mund halten, dann machen sie sich wesentlich lächerlich.
Ingeborg Wurm in Offenburg. Ich möchte kurz dazu sagen, dass wir überhaupt kein Recht haben, uns in irgendeiner Weise in Belarus einzumischen.
So die ersten Stimmen unserer Hörer, weil wir über Belarus so relativ wenig wissen und ich mir zumindest jetzt über Lektüre angeeignet habe, dass die Angst vor dem Bürgerkrieg da lange Jahre unter Lukaschenka bisher größer war als die Wut auf den Diktator. Frau Beck, Sie kennen sich ja da in der Region sehr gut aus. Warum ist das diesmal jetzt anders?
Es sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Zum einen die kontinuierlich sich verschlechternde wirtschaftliche Situation und damit auch die soziale Situation der Menschen. Das Land hat eine, ich würde sagen, sklerotische Wirtschaft, weitgehend Staatsbetriebe, die noch ganz alte Produkte herstellen, die bestenfalls auf den russischen Markt können, aber bei uns auf dem Markt nicht gefragt sind. Es gibt einen kleinen modernen Sektor, einen kleinen. Das ist eine IT-Branche von modernen, jungen Unternehmern und gut ausgebildeten jungen Leuten. Aber sonst geht es dem Land schlecht. Und wo auch die Bürger bisher durchaus eine gewisse Stabilität, autoritäre Stabilität als Vorteil empfunden haben, merken sie jetzt, dass das doch gekippt ist in tendenzielle Armut. Das hat sich besonders gezeigt, als Corona auftauchte und eigentlich gut ausgestattete Gesundheitswesen gefordert waren und das aber überhaupt nicht zur Verfügung gestellt werden konnte und Lukaschenka sagte, trinkt Wodka und geht in die Sauna und die Pandemie kann euch nichts anhaben. Und als drittes dann das Auftreten einer ganz ungewöhnlichen Erscheinung, nicht die alten Parteiführer, sondern drei junge Frauen, die sich untereinander einig waren, die nicht konkurrierten. Zwei dieser Frauen vertreten eigentlich ihre Männer, die in Haft sind. Und die mit ganz einfachen und fundamentalen Botschaften offenbar ganz friedlich ihre Kampagne geführt haben, nämlich faire und freie Wahlen und das Recht auszusprechen, was man aussprechen möchte, Meinungsfreiheit, ein Bürgerrecht. Also diese drei Faktoren haben dazu geführt, dass jetzt weitgehend bis in die kleinen Städte hinein die Menschen im Land sagen, jetzt reicht's.
Herr Hunko von der Linkspartei, Sie waren als Wahlbeobachter in Belarus, allerdings nicht diesmal. Diesmal war das nicht möglich, sondern bei der letzten Wahl 2015. Was hat sich da seither verändert aus Ihrer Sicht? Wieso geht das Volk jetzt in so großer Zahl auf die Straße? Das hat es ja damals in dieser Form zumindest nicht gegeben.
Also ich will vielleicht erstmal sagen, ein Grundproblem, was wir jetzt haben, ist, dass glaubwürdige internationale Wahlbeobachter nicht dort waren. Die OSZE und der Europarat, für den ich das letzte Mal da war, waren zwar eingeladen, wohl aber zu kurzfristig, vielleicht spielte auch Corona eine Rolle. Auf jeden Fall haben wir kein klares Bild dessen, was bei der Präsidentschaftswahl jetzt passiert ist.
Da ist ja immer wieder zu hören, Lukaschenka, war sich klar, dass es diesmal enger würde, dass er nicht mehr so durchkommt wie in den letzten Jahren
das nicht wollte. Das ist offensichtlich, das sieht man auch an den Ergebnissen in den Auslandsvertretungen in Berlin oder in München, in Wien. Das ist natürlich nicht 1:1 auf Belarus zu übertragen. Aber es gibt eindeutig eine veränderte Stimmung zu der Situation vor 5 Jahren. Auch damals waren das keine, fairen Wahlen. Also da gab es keine wirkliche starke Opposition, eine wirkliche Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Wahlprogrammen. Aber es gab doch eine relativ große Zustimmung für Lukaschenka. Das hatte auch zu tun natürlich, dass bis dahin auch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Belarus noch relativ gut war. Seitdem er an die Regierung gekommen ist, 1994, hat sich das Land eigentlich ganz gut entwickelt. Allerdings um den Preis einer Freiheit, einer politischen Freiheit auf Kosten eines oder mit einem Instrument eines repressiven, autoritären Polizeistaates. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass die Stimmung einfach ist, da hat Frau Beck völlig recht, es reicht. Ich glaube, weniger wegen diesen oder jenem Programmpunkt, sondern dass die Menschen wirklich ein Stück weit mehr politische Freiheit haben wollen, mehr Debatte haben wollen, in welche Richtung geht das Land, welche Programme wollen wir und so weiter und so fort.
Und auch Sie gehen davon aus, dass diese Wahlen eindeutig gefälscht waren?
Ich habe natürlich keine Beweise, aber nach all meiner Erfahrung, ich habe über 20 Wahlbeobachtungen gemacht, meistens im postsowjetischen Raum, kann ich mir nicht vorstellen, dass es 80% für Lukaschenka waren. Wahrscheinlich hat er noch vor 2 Wochen noch die Mehrheit vielleicht noch gehabt, aber auch das ist fraglich. Aber wir wissen es halt nicht. Es gab keine Wahlbeobachter vor Ort und das macht die Situation im Augenblick so schwierig.
Herr Brok, als ganz langjähriger Europapolitiker, wie geht man mit solchen Wahlfälschungen, mit diesen Vorwürfen um? Ich lese mal schnell eine Mail dazu vielleicht vor, die uns Ulrich Baumgart geschrieben hat. Der schreibt, ich gehe davon aus, dass die Wahlen in Belarus gefälscht worden sind. Aber meine Frage, welche echten und handschriftlichen Beweise von Wahlfälschung kann der Westen denn tatsächlich vorweisen? Wie stellt man Wahlfälschungen fest? Herr Brok, Wie kommt die EU da auf diese Handlungsgrundlage dann, wenn es keine konkreten Beweise gibt?
Nun, dann kann ja jeder Diktator, der Wahlbeobachtung nicht zulässt, der keine fairen Wahlen zulässt, der Opposition keine Gelegenheit gibt, für sich voll Werbung zu machen, dass ein Diktator, der Gegner ins Gefängnis steckt, ja niemals ihm nachgewiesen werden kann, dass er irgendwelche Fälschungen vorgenommen hat. Aber wie gerade gesagt wurde, bei den Auslandsvertretungen wissen wir es. Wir wissen es bei einigen Orten, wo ausgezählt worden ist und man die Ergebnisse kennt in der Tiefe Weißrusslands, dass keine 80% für den Präsidenten gestimmt haben und dass hier offensichtlich Fälschung da ist. Und wenn man die Geschichte dieses Landes sieht, das Verhalten der Menschen dort sieht und jetzt sieht, dass selbst in den Staatsbetrieben, da waren immer die größten Anhänger Lukaschenkos, dass in diesen Staatsbetrieben die Leute rufen, geh weg. Da muss man sagen, dass hier das System Lukaschenko implodiert ist, wie wir das auch in anderen Fällen im sowjetischen und postsowjetischen Bereich sehen. Und dass aus diesem Grunde heraus es wohl eindeutig ist, dass er nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung hat.
Mhm. Herr Zagata, darf ich?
Aber gerne, noch, Frau Beck. Ja, Sie wollen noch was anmerken?
Ich möchte gerne noch 2, 3 Anmerkungen machen, die belegen, dass die Plausibilität oder die Indizienkette, wenn wir das so nennen wollen, doch sehr eindeutig ist. Belarus ist Mitglied der OSZE, das ist die klassische Organisation, die Wahlen beobachtet, nachdem sie eingeladen worden ist. Herr Hohenko hat es eben schon erwähnt. Die geht zunächst mit einem kleinen Vortrupp ein Vierteljahr in die Länder, um sich genau anzugucken, haben andere Kandidaten die Chance, in die öffentlichen Medien zu kommen? Können sie Kampagnen machen und so weiter? Werden sie überhaupt zugelassen und so weiter? Und dann gibt es die Kurzzeitbeobachtung, die dann an den Wahltagen stattfindet. Also keine Einladung, die Bedeutung ist eben schon erklärt worden. Dann gibt es in Belarus das sogenannte Early Voting, das frühe Wählen. Die Urnen standen vom 2. bis 8. August in Schulen, Kindergärten. Das sind so eben die wesentlichen Räume, wo die Urnen stattfinden, die aufgestellt werden. Können Sie sich vorstellen, dass bei so einem System, was da in den Nächten möglich ist, wenn vom 2. bis 8. August über so viele Nächte hinweg schlichtweg an diesen Urnen Wahlzettel reingesteckt, rausgenommen werden können, etc. pp. Denn es sitzt hier und schläft ja niemand bei den Urnen. Und ein drittes, sehr schwerwiegendes Indiz. In der Bundeswahlkommission gab es den Direktor eines Museums, Konstantin Schischmakow. Er ist derjenige gewesen, der gesagt hat, das Ergebnis, das hier bekannt gegeben wird, stimmt nicht. Er ist verschwunden. Und er ist an einem Fluss mit offensichtlichen Folterzeichen tot aufgefunden worden. Also warum musste dieser Mann sterben, wenn diese 80% waren?
Also dann fasse ich schon mal ganz kurz zusammen. Hier in der Runde zumindest haben wir keine großen Zweifel, dass es Wahlfälschungen da gegeben hat. Das bringt uns dann vielleicht zum nächsten Schritt, dass wir jetzt über die Politik der EU reden können. Herr Köhler aus Leipzig hat uns angerufen, will auch sich in die Diskussion mit einmischen. Guten Morgen, Herr Köhler. Grüße Sie.
Herr Köhler ist nicht, Herr Krüger ist dran.
Herr Krüger, okay, dann haben wir den Namen verwechselt. Sorry, dafür, aber trotzdem Ihre Meinung bitte, Herr Krüger.
Ja, meine Meinung ist, man sollte sich da von außen ja nicht einmischen. Die müssten das für sich alleine regeln. Auf Deutsch sind sie sind das Volk. Ich denke, die werden das auch schaffen, die sind stark genug. Wie gesagt, jede Außeneinmischung, der Mann ist eine Zeitbombe, der knallt los, der braucht nur irgendwo einen Anlass. Und wie gesagt, da ist jetzt eben, anders geht das ja nicht zu regeln. Ich meine, die sind stark genug, die werden das schaffen.
Herr Krüger, stimmen Sie dann mit der Position der EU überein, die ja jetzt, wenn ich es zusammenfassen darf, beschlossen hat, wir erkennen die gefälschten Wahlen nicht an, b, Sanktionen vorerst nur gegen Personen, die an der Wahlfälschung oder an Gewalt beteiligt waren, und c, die Aufforderung eben, sich nicht einzumischen ans Ausland. Ist das für Sie okay?
Also wie gesagt, man kann mit weißen Fahnen winken, man kann Schokolade verteilen, man kann irgendwas machen. Alles, was man da sagt, ist sowieso in eine Mauer gesprochen. Wie gesagt, das bringt sowieso nichts. Die müssen nicht für sich regeln und Punkt. Alles, was jetzt von außen kommt, ist, ob man da Sanktionen macht. Die machen sich daraus sowieso nicht. Die haben ihr Geld am Ausland zu liegen. Der Lukaschenko hat seinen Hubschrauber zu stehen. Der steigt ein und fliegt nach weiß ich nicht wohin. Eine Station weiter oder zwei Stationen weiter nach Turkmenistan oder sonst wohin. Das ist alles geregelt. Der macht jetzt nur noch Zeitspiel. Und geht jetzt nur darum, dass er da weg ist. Das ist noch so schnell wie möglich, seine Gelder zusammenzukriegen, was er noch nicht hat. Und dann packt er sein ganzes Zeug ein und dann ist der weg.
Sie glauben, dass es darauf hinausläuft. Gilt diese Nicht-Einmischung aus Ihrer Sicht auch für Russland? Die Sie da fordern?
Ja. Die machen sich doch da draußen im Augenblick erstmal, ja, wie gesagt, so viel von anderen Seite ist hinaus eine Zeitbombe. Putin sitzt auf im selben Boot. Der kann auch nicht eingreifen. Denn das wird ihm dann auch wieder ausgelegt. Ja. Also er kann nicht. Im Augenblick ist nicht auch die Hände gebunden. Er hat ja noch andere Feuerstellen, die er da bearbeiten muss. Und da ist ihm das im Augenblick relativ zu heiß.
Darf ich dazu was sagen?
Frau Beck, ich wollte erst Herrn Krüger mal danken. Sie kommen auch gleich zu Wort. Ich wollte Herrn Hunko mal fragen, dass mit der, was Herr Krüger jetzt auch gefordert hat. Vielen Dank übrigens dafür Ihren Anruf. Nicht-Einmischung, das ist ja auch genau das, was die EU fordert, worauf man sich beim Treffen der Staats- und Regierungschefs geeinigt hat. Spielt die EU da eine gute Rolle?
Also es gibt ja im Völkerrecht das Prinzip der Nicht-Einmischung. Das ist auch richtig so, damit nicht totales Chaos in den internationalen Beziehungen entsteht. Ich finde, wenn man Wahlbeobachter schickt zum Beispiel, ist das keine Einmischung. Wenn man anbietet, einen Dialog zu unterstützen, etwa durch Formate wie die OSZE, die ja Ost-West-übergreifend ist, oder meinetwegen auch Europarat, dann ist das auch aus meiner Sicht keine Einmischung. Mit Sanktionen finde ich es schon ein bisschen schwieriger, wenn die Folge jetzt ist einer Nicht-Anerkennung der Wahl, was ja die EU beschlossen hat, dass man wie in Venezuela von außen entscheidet, wer der legitime Präsident ist, dann ist die Grenze zur Einmischung aus meiner Sicht übertreten. Und das sollte auf keinen Fall...
Selbst wenn es sich da um einen brutalen Diktator handelt, wie in Venezuela.
Selbst dann, das ist ja, das Völkerrecht ist halt so geregelt. Und in Venezuela ist ja die Sackgasse dieser Politik auch offensichtlich geworden. Ja, man erkennt dann
formal... Und diese Nicht-Einmischung, die gilt dann aus Ihrer Sicht? Das würde mich ja auch wundern, auch für Russland.
Die gilt natürlich auch für Russland.
Interessant.
Das ist völlig klar. Ja. Nein, Sie haben in der Anmoderation hier gesagt, die Linke ist Putin-freundlich. Das weise ich doch mal sehr deutlich zurück. Was die Linke möchte, ist, dass wir eine Kooperation mit Russland eingehen, dass wir nicht mit zwei unterschiedlichen Standards messen. Aber wir haben sehr viel Kritik an der Politik auch.
Also was da auf der Krim passiert, ist ein klarer Bruch des Völkerrechts.
Was auf der Krim passiert, ist vor allen Dingen eine Reaktion gewesen zu dem, was vorher in Kiew passiert ist am 22. Februar 2014. Das ist nicht völkerrechtskonform. Das ist auch nicht völkerrechtskonform, genauso wie der Kosovo-Krieg nicht völkerrechtskonform ist. Das haben wir auch kritisiert. Aber trotzdem wollen wir keinen neuen Kalten Krieg mit Russland. Und das ist ja auch die Gefahr jetzt in Belarus. Wir sind völlig auf der Seite derjenigen, die für eine Demokratisierung des Landes eintreten, die auf die Straße gehen dafür, die auch einen Dialog fordern. Das ist ja eine Kernforderung jetzt der Opposition. Wir wollen aber nicht, dass anhand von Belarus ein neuer Zankapfel zwischen Ost und West entsteht, und dagegen wird die Linke sehr deutlich Stellung nehmen.
Also auf die Rolle, die Russland da spielt, kommen wir sicher in der Diskussion noch zurück. Herr Brok, zum Ausgangspunkt unserer Frage, die EU, reagiert die jetzt dazu zögerlich oder genau richtig?
Ich glaube, sie reagiert genau richtig. Sie bezieht klar Position, macht es deutlich, macht aber keine Maßnahmen, die unmittelbar in das Land eingreifen. Das ist nicht Einmischung. Aber unter der Voraussetzung natürlich auch, dass Moskau nicht eingreift. Wenn ich die Pressekonferenz von Herrn Lavrov von gestern sehe, wo er hier eindeutige Drohungen ausgestoßen hat und Alibis für bestimmte Maßnahmen schon versucht anzudeuten, dann ist das problematisch. Ich hoffe, dass Moskau hier vernünftiger ist, als es in der Frage der Ukraine war. Und hier muss ich Herrn Hunkelmann wieder besprechen. In Venezuela hat es eine Parlamentswahl gegeben mit einer klaren Mehrheit gegen den Präsidenten. Und der Präsident hat diese Wahl nicht anerkannt und die Entscheidung des Parlaments nicht anerkannt. Das ist der entscheidende Punkt. In der Ukraine ist das keine Einmischung von außen gewesen, sondern dies eine Entscheidung des ukrainischen Parlaments gewesen. Entsprechend von klaren Abmachungen, die mit dem Präsidenten vorher gemacht worden ist und die er sich nicht eingehalten hat. Das, was Sie erklären, ist Moskauer Lesart und Alibi für Einmarsch. Ja. Im Übrigen muss ich deutlich sagen, wenn man sich für Menschenrechte in einem anderen Land einsetzt, dann ist Einmischung wohl erlaubt. Nicht-Einmischung ist die übliche Vokabel von Diktatoren, die in ihrem Land machen möchten, was sie wollen. Das kann man nicht erlauben. Das ist auch nicht die Frage des Völkerrechts. Die Charta der Vereinten Nationen sagt eindeutig, dass die Menschenrechte und solche Fragen universell sind und nicht abgelehnt werden können mit dem Hinweis auf Nicht-Einmischung in nationale Affären. Hm.
Frau Beck, ich habe Sie nicht vergessen. Wir laufen jetzt nur auf die Nachrichten zu, die diese Sendung kontrovers leider da jetzt noch für 5 Minuten gleich wieder unterbrechen. Kommen wir nicht dran vorbei, aber versprochen, ich melde mich gleich nach den Nachrichten bei Ihnen, frage noch mal nach, A, was Sie einwenden wollten und B, wie Sie die Haltung der EU da beurteilen. Ich habe ja durchgehört, dass die Ihnen ein bisschen zu zögerlich ist. Wir machen also nach den Nachrichten gleich weiter heute in Kontrovers zum Thema Aufstand in Belarus. Reagiert die EU zu zögerlich? Und wenn Sie sich noch beteiligen wollen, unsere Nummer 00800 4464 4464. Weiter geht es mit unserer Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Aufstand in Belarus. Reagiert die EU zu zögerlich? Und wie vor den Nachrichten versprochen, Frau Beck, Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne, kommen Sie jetzt zu Wort. Vor den Nachrichten hat uns Herr Brok noch erläutert, warum er voll und ganz zufrieden ist mit der Reaktion der EU. Ich fasse es nochmal zusammen. Also die Wahl wird nicht anerkannt wegen Wahlfälschungen. Man will personenbezogen Sanktionen verhängen gegen Personen, die an den Fälschungen beteiligt waren oder an der Gewalt gegen die Protestbewegung. Und man ruft zur Nicht-Einmischung von außen aus. Ist das die richtige Politik aus Ihrer Sicht? Stimmen Sie dazu?
Zunächst einmal, der Begriff der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten stammt aus der Zeit des Kalten Krieges, aus dem sowjetischen Sprachgebrauch. Und wir hatten nach 1990 ja eine wunderbare Entwicklung, wo scheinbar die Blöcke sich auflösten und gemeinsame Geschäftsgrundlagen gefunden haben. Dazu gehört freie Wahlen, Menschenrechte, dazu gehört die OSZE, dazu gehört die Charta von Paris, dazu gehört der Europarat, zu dem Russland auch gehört. Und das alles sind Gremien, in denen Länder angehören, die sagen, jawohl, wir stellen uns auch in die Familie der Länder, die die anderen kommen lässt, um uns dabei zu helfen, zuzugucken, damit wir zu demokratischen Verhältnissen kommen. Also insofern ist das eine Formel, die zurückgehört in die Zeit des Kalten Krieges, die Herr Huanco eben erwähnt hat. Nun noch einmal zu der Frage, das Volk soll es selbst entscheiden. Ich stimme diesem Anrufer vollkommen zu, wenn es die Chance dazu hätte. Aber ein Diktator, der wie gestern sich mit dem Maschinengewehr präsentiert hat und der unmissverständlich klar gemacht hat, dass er bereit ist, das Militär einzusetzen gegen die Bevölkerung, der ja auch schon Menschen, es sind ja schon Menschen erschossen worden, wir haben Tausende, die in Haft sind, die entlassen worden sind, haben massive Folterspuren. 100 Menschen gelten als vermisst und wir müssen davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht wieder auftauchen, sondern schon tot sind. Das alles setzt das Land in eine Situation, dass es sich ab irgendeinem Punkt, auch die Bürger, die reinen Herzens sind, weil sie wirklich nur Freiheit wollen, dass sie keine Chance haben. Es gibt aber bereits eine Einmischung von außen und die kommt aus Moskau. Es sind Fallschirmjäger, russische Fallschirmjäger in Belarus. Das belarussische Fernsehen hatte sich ja solidarisiert mit den Protesten und hat aufgehört zu senden. Es haben russische Journalisten jetzt diesen Fernsehsender übernommen und senden wieder Propaganda ins Land. Also klar ist, es gibt hier einen, der ganz eindeutig am Hebel der Macht sitzt, und das ist der Kreml, der nach der Erklärung, die Putin vor einigen Wochen in den USA abgegeben hat, dass er nie und nimmer wieder ein Stück Land abgeben wird, das zum ehemaligen russischen Imperium gehört, der also ganz klar eine Vorgabe macht, Belarus bleibt auf unserer Seite. Und die Entscheidung liegt, ob ich Lukaschenko an der Macht lasse oder ihn fallen lasse, liegt letztlich bei mir. Und wir als EU müssen jetzt nicht auf das schwache Volk zeigen. Sanktionen treffen häufig auf das Volk, das ist richtig. Personenbezogene Sanktionen sind gut. Aber relevant ist, dass die EU zu Russland sagt, wenn wir uns nicht einmischen, mischst du dich auch nicht ein. Und wenn du dich einmischst, wird das für dich einen Preis haben. Das wird dich was kosten. Und das ist der entscheidende Teil, der bei den EU-Entscheidungen fehlt, weil leider die EU in sich so gespalten ist, was das Agieren Putins anlangt. Und von dieser Schwäche weiß Putin. Und genau wie in Syrien müssen jetzt möglicherweise auch die Menschen in Belarus von dieser Schwäche und Uneinigkeit der EU dafür den Preis zahlen.
Frau Beck, danke für diese Ausführungen erst einmal. Wir wollen eine Hörerin zu Wort kommen lassen. Frau Eickhoff hat uns aus Hamburg angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was wollen Sie beitragen zur Diskussion?
Genau, ich wollte nicht etwas zur institutionellen Politik sagen, sondern zur Unterstützung durch die Zivilbevölkerung in der EU. Und hier finde ich es halt sehr schade, dass es bisher, also zumindest in Deutschland, wo ich es beurteilen kann, fast gar keine Solidaritätsveranstaltung, keine Demonstrationen gibt, die Demonstrantinnen in Belarus unterstützen. Das finde ich einfach sehr schade, weil ich denke, es wäre für die dort Demonstrierenden sehr wichtig zu sehen, dass sich jetzt nicht nur einzelne PolitikerInnen interessieren, sondern eben auch die breite Bevölkerung und ihnen Unterstützung gibt. Das, glaube ich, ist einfach auf so einer moralischen Ebene wichtig, weil man ja einfach bedenken muss, Belarus ist kein Rechtsstaat. Wenn man dort demonstriert, verhaftet wird, kann man nicht wie in Deutschland damit rechnen, dass man nachher ein rechtsstaatliches Verfahren hat, sondern es ist eben ungewiss. Es ist ein Land, was die Todesstrafe hat und auch vollstreckt. Und man hört ja jetzt schon, dass Menschen verschwinden. Darum, glaube ich, wäre es wichtig. Also Lukaschenka lässt sich dadurch vielleicht nicht beeinflussen, aber ich denke, für die Demonstrierenden wäre es doch sehr wichtig zu sehen, dass sie gesehen werden, dass wir alle hier wahrnehmen, was passiert, und sie in ihrem Kampf unterstützen.
Mhm. Danke, Frau Eickhoff, für diesen Appell. Also auch wir sollten hier, oder die deutsche Bevölkerung sollte sich da stärker solidarisch mit der Bevölkerung in Belarus zeigen. Ein Einwurf vielleicht, weil wir entsprechende Anrufe einige jetzt bekommen haben, ob man den weißrussischen Präsidenten, den belarussischen Präsidenten Lukaschenko oder Lukaschenka spricht.
Lukaschenka.
Ich habe es auch gelesen. Also
belarussische Version.
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist das eine russisch, das mit dem O, die andere ist es die belarussische mit dem A, also beides ist richtig, und wir vielleicht versuchen es mit dem A. Ne?
Lukaschenko, selbst Lukaschenko bevorzugt, das zeigt auch manches.
Ist das so, ja?
Ja, also, das ist so.
Ah ja, okay. Dann noch ein Anrufer, der uns geschrieben hat, Ottfried Heinrich. Er sagt, diejenigen Anrufer, die sagen, wir sollten uns nicht einmischen, die haben leicht reden. Sie haben ja hier Demokratie und Freiheit. Ob andere Menschen das auch haben, das scheint ihnen egal zu sein. Herr Hunko, wie ist das mit der Einmischung? Wir haben von Frau Beck gehört, die russische Seite, die mischt sich da schon ganz massiv ein mit Hilfe für das Regime von von Lukaschenka. Und die russische Seite, das hat ein Kreml-Sprecher klargestellt, der bezeichnet es auch schon als Einmischung des Westens, wenn man überhaupt nur auf die Opposition, auf die Protestbewegung zugeht, mit der einen Dialog sucht. Wie sehen Sie es?
Also einen Dialog zu suchen, ist keine Einmischung aus meiner Sicht. Etwas anders ist es dann schon, was der EU-Rat beschlossen hat, 53 Millionen Euro für die Opposition. Da würde ich schon gern genau sehen, wie dieses Geld verwendet wird.
Ich glaube 2 Millionen und für die Zivilgesellschaft und ich glaube 50 Millionen als Hilfe fürs Gesundheitswesen.
Das wäre, wenn das so bleibt, aber das muss man natürlich auch ein bisschen parlamentarisch begleiten. Aber ich wollte noch mal sagen, wir haben ja auch eine Erfahrung der letzten Jahre. Wir haben oft Situationen gehabt, dass wir Zustände in bestimmten Ländern unerträglich fanden und es dann einen massiven Druck gab, bis hin zu militärischen Einmischungen von außen. Ich denke an Libyen zum Beispiel unter Gaddafi oder auch an Syrien, was gescheitert ist, oder Irak auch. Und die Erfahrung sagt mir eigentlich, dass man von außen nicht sozusagen die Demokratie erzwingen kann. Man kann es unterstützen, aber nicht durch diese Art und Weise dieser Regime-Change-Politik. Sollte eigentlich auch nicht in Belarus sein. Es gibt aber auch Positivbeispiele.
Aber ich frage mich, wie soll man da ein Volk unterstützen? Das klang ja eben anders. Unter einem solchen Machthaber, der mit Kalaschnikow auftritt, der Spezialeinheiten losschickt, der die Opposition übelst verprügeln lässt. Es gibt Tote.
Das war auch ganz schlimm unter Gaddafi. Es war ganz schlimm unter Assad. Noch viel, viel schlimmer als unter Lukaschenko. Aber ich glaube, da muss man auch einen längeren Atem haben. Wir haben ja gestern, das muss man auch mal sagen, wir haben gestern eine riesige Demonstration in Minsk gehabt, eine der größten, vielleicht die größte in der Geschichte, völlig friedlich von Seiten der Demonstranten, aber auch ohne Gewaltanwendung von Seiten der Sicherheitskräfte. Das ist ja erstmal positiv, das muss man erstmal festhalten. Ich sage halt, man muss einen Dialog unterstützen. Und ich will ein Positivbeispiel auch mal erwähnen im post-sowjetischen Raum. Armenien vor 2 Jahren, samt einer Revolution, ohne geopolitische Einmischung von außen. Ein Land, was auch zwischen Russland und der EU steht. Das wäre für mich also sozusagen ein positives Beispiel.
Und das wäre jetzt Modell für Belarus aus Ihrer Sicht. Also das heißt, Lukaschenka weg und ein anderer sollte übernehmen.
Ja, es muss ja ein Roadmap geben für Neuwahlen dann am Ende.
Herr Huanco, darf ich mal, ich muss Ihnen jetzt doch mal ein bisschen entgegentreten, weil Sie ja
Frau Beck,
doch gerade...
Frau Beck, mal kurz, weil wir haben einen Hörer in der Leitung.
Ich glaube, andere Meinung haben.
Aber ich glaube, ich will sich auch noch einmischen. Ja.
Also die OSZE wird, die ja ein Angebot gemacht hat, wird nicht reingelassen ins Land von Lukaschenko. Und wenn Sie sagen, gestern sahen wir auf der Straße keine Gewalt, so findet diese Gewalt stündlich und minütlich in den Haftanstalten statt. Die Gewalt ist überall und jeder, der überhaupt noch auf die Straße geht, weiß nicht, ob er nicht morgen sich in diesen Folterkellern wiederfindet. Wie können Sie da sagen, es ist gestern keine Gewalt angewendet worden? Sie ist da und sie ist überall. Und die Frage ist, wie lange halten das überhaupt die Menschen in diesem Land noch durch? Die Staatsbetriebe sind geschlossen worden. Das heißt, Lukaschenka will die Menschen aushungern. Und auf der anderen Seite wissen wir, der Schlüssel liegt in der Krim. Und wichtig ist, dass die Menschen, im Kreml. Der Schlüssel liegt im Kreml. Und allein schon wegen der Abhängigkeit, der ökonomischen Abhängigkeit des Landes und damit Lukaschenkos von Moskau. Und da müssen wir nach Moskau das Signal geben, wenn du Putin da brutal eingreifst oder Lukaschenka am Leben enthältst, wenn er brutal eingreift, dann wird dich das Putin etwas kosten. Das ist das, was die Menschen jetzt als Solidarität brauchen, die da alles riskieren.
Ich gebe das gleich mal, Herr Hunkel, Entschuldigung, ich gebe das gleich mal an Herrn Brok weiter, der jetzt schon auch länger wartet. Herr Brok, müsste die EU da deutlichere Zeichen setzen Richtung Moskau? Ist die Politik da nicht eindeutig genug?
Doch, ich glaube, das hätte schon die Konsequenz. Erst einmal ist eine Sanktion in der ersten Stufe gegen Lukaschenka angesagt und seinen Leuten. Das war ja vorher mal die Ursache, der sammelt nur sein Geld und geht raus. Vermögen im Ausland wird eingefroren, soweit es im Rahmen unserer Möglichkeiten ist. Es muss so sein, dass für die Diktatoren sich das finanziell nicht auszahlt und auch für deren Helfershelfer. Deswegen müssen diese Maßnahmen ergriffen werden. Dass man der Bevölkerung hilft, beim Gesundheitssystem, dass man unterstützt Demokratiebewegungen in einem solchen Lande, Gruppen, die freie Meinung erreichen wollen, ist, glaube ich, eine dringende Notwendigkeit im Sinne von Einmischung für Demokratie, aber es ist keine Einmischung mit Macht. Und wir müssen auch deutlich machen, dass zum Schlusspunkt natürlich, auch wenn Putin sich verhält wie Vergleichsware in der Ukraine, dass es da genauso wieder Sanktionen auch gegen Moskau geben muss, um deutlich zu machen, dass der Preis zu hoch ist. Und wenn der Hunko hier ständig Beispiele bringt, wie Apple mit Birnen verglichen, Russland hat den Massenmörder Assad in Syrien an der Macht gehalten. Ja. Bitte jetzt nicht dem Westen hier etwas vorwerfen, höchstens, dass wir nicht genug gemacht haben. Ich glaube, Sie sind immer auf der Seite von Diktatoren. Ist das in Ihren Genen oder in der Gene Ihrer Partei oder was ist der Hintergrund dazu? Sie finden immer irgendwelche Argumente, dass diese Machthaber an der Macht bleiben können, wenn das auch manchmal etwas ziseliert dargestellt wird. Aber das ist immer die Konsequenz, die in Ihrer Argumentation zum Ausdruck kommt, um diejenigen, die für Freiheit von Menschen eintreten, in ihren Möglichkeiten zu behindern.
Also da muss Herr Hunko jetzt gleich antworten. Herr Hunko, machen wir auch gleich. Ich muss mich nur bei Herrn Dobrindt entschuldigen, der uns aus Heilbronn angerufen hat. Nehmen wir ihn kurz dazwischen noch. Ich frage Sie gleich zu einer Replik auf Herrn Brok. Herr Dobrindt, Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten aufgrund hier dieser Diskussion. Was ist Ihr Anliegen, dass Sie uns das vielleicht schnell sagen?
Einen wunderschönen guten Morgen erstmal in die Runde. Mhm. Meine Meinung ist, man sollte sich da raushalten. Aus dem einfachen Grund, man braucht sich nur den arabischen Frühling angucken. Die Ukraine, wo ich auch der Frau Beck widersprechen möchte, dass sich der Westen da nicht eingemischt hat. Da möchte ich nur die Victoria Nuland, damals die Beraterin von Barack Obama, mit ihrem berühmten Satz Fuck the AU, daran erinnern, dass sie sich wohl eingemischt hatten. Und wie gesagt, die Diktatoren, kein Thema, sanktionieren, aber bitte nicht einmischen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, erstmal der Satz, der erwähnt wurde durch den Präsidenten Putin. Also er wird kein Zentimeter Land von der ehemaligen Sowjetunion zurückgeben. Beziehungsweise, was mich auch stört, das ist die Doppelmoral. Ich wünschte mir, dass sich die Frau Beck das, was sie jetzt gerade eben gesagt hat, auch für den Präsidenten Erdogan sagt, für Xi Jinping.
Das tun
oder
wir.
Beziehungsweise
das
für,
tun
den,
wir.
Für den saudischen König.
Ja, ich glaube,
der
die
ja
Grüne
erwiesenermaßen kein...
Herr Dobrindt, bevor wir auch da jetzt lange noch dazu kommen, ich glaube, das tun die Grünen, aber ja. Ich will Ihren Appell aufnehmen. Also Sie sagen auch, Nicht-Einmischung, wir sollten uns nicht einmischen. Heißt das, das heißt aber, man erkennt die Brutalität, mit der Russland da unter Umständen vorgeht, das erkennt man dann an?
Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich muss mich
auf die Nachricht verlassen.
Genau, ja, ich kann das nicht beurteilen, aber wie gesagt, bitte raushalten, weil eins darf man nicht vergessen. Weißrussland ist Mitglied der ODKB. Ja. Also so etwas Ähnliches wie der NATO. Und wenn da Putin das sagt, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass er dann da auch das Militär reinschicken wird.
Ja.
Und zu einem begrenzten Konflikt kann ich mir das nicht vorstellen, dass es bleibt.
Okay. Ich kann es auch nur sagen, von meiner Lektüre mit Vorbereitung auf der Sendung habe ich gelesen, dass die Opposition da an diesen Bündnissen mit Russland auch nichts ändern will. Aber ich danke ganz herzlich für diesen Anruf, Herr Dobrindt. Noch einmal, also ein Appell, da sich nicht einzumischen. Herr Hunko, Herr Brok hat Ihnen vorgeworfen, Sie stehen immer auf der Seite von Diktatoren, von Massenmördern. Assad wird von Putin auch an der Macht gehalten. Ist da was dran?
Nein, da ist überhaupt nichts dran. Was? Aber ich denke, man muss gleiche Standards erstmal anwenden in der internationalen Politik. Das ist das Problem. Wir liefern Waffen nach Saudi-Arabien beispielsweise. Türkei wurde angesprochen. Also ich meine, Deutschland liefert Waffen. Und es gab zum Beispiel auch eine Wahlfälschung in der Türkei, was das Referendum angeht. Da war ich auch Wahlbeobachter. Trotzdem hat man das dann anerkannt, obwohl das bekannt war. Und ich finde, dass erstmal gleiche Standards überall angewendet werden sollen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich die Instrumente hinterfrage, wie eine Demokratisierung in bestimmten Regionen durchgesetzt werden kann. Und die Beispiele, die ich eben genannt habe, zum Beispiel Syrien oder Libyen, zeigen, dass das keine geeigneten Instrumente die dort waren, die dort angewendet wurden. Und das ist mein Punkt. Ich bin überhaupt nicht für irgendwelche Diktatoren. Ich finde nur, dass sie gleich...
Aber in der Praxis sind sie es.
Na, das interpretieren sie jetzt so da rein.
Sie sind gegen Gaddafi, sie sind für Maduro. Na,
ja. Wir sind
gegen Assad. Jetzt machen sie noch nicht Kringelchen drumherum.
Ja, wir essen auch Säuglinge. Nein, es ist... Also man muss wirklich die gleichen Standards ansetzen in der internationalen Politik. Was ist denn jetzt in Libyen? Da ist bombardiert worden. Ist denn jetzt in Libyen irgendeine Situation besser, als es damals war?
Herr Hunko, Herr Brok, können wir vielleicht bei Osteuropa bleiben? Also ja. Was ist zum Beispiel mit dem eindeutigen Bruch des Völkerrechts durch Russland mit der Krim? Das hat es ja so nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Osteuropa, auch, ich glaube, in der Form so auch nicht ganz gegeben. Oder sagen wir zumindest mal, seit Russland da die Sowjetunion abgelöst hat. Herr Hunko, was ist damit?
Das ist ein Bruch des Völkerrechts gewesen, das haben wir auch immer gesagt.
Oh nee, das haben Sie im Europarat nicht gesagt, Herr Hoher.
Das haben wir immer gesagt.
Da war ich mit dabei, aber ich bin sehr erfreut, dass Sie sich jetzt geändert haben in dieser Haltung.
Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben das immer gesagt, dass das völkerrechtswidrig war. Wir haben aber auch gesagt, dass der Krieg gegen Jugoslawien 1999 völkerrechtswidrig war.
Sie sind doch schon wieder bei der Gelegenheit.
Das ist ja Osteuropa.
Wir können da nichts machen, weil da was angeblich war.
Nein, das ist dafür tragen wir eine Verantwortung. Deswegen gleiche Standards, Völkerrecht einhalten von allen Seiten, nicht nur mit dem Finger auf die eine Seite zeigen.
Darf ich noch mal kurz zu Russland zurückkommen?
Ja, Frau Beck, gleich. Ich wollte nur Herrn Brok jetzt da, weil wir genau an dem Punkt sind. Herr Brok, die eine Frage noch, die mich da interessiert. Wenn man sich's realpolitisch anschaut, hat die EU da überhaupt großen Einfluss jetzt auf Belarus im Gegensatz zu Russland? Was die EU da unternimmt, kann Lukaschenko, sage ich mal, doch relativ egal sein. Abhängig ist er von Russland?
Also erstens sind Sanktionen, personenbezogene Sanktionen für ihn nicht gut, weil er dann an diejenigen, die im Westen ihr Geld gebunkert haben, an das Geld nicht herankommen. Allerdings ist es richtig so, dass uns nicht die Mittel zur Verfügung stellen, wie es Moskau bereit ist, anzuwenden in der Ukraine, nämlich militärischen Einsatz. Da ist der Unterschied. Dieses können und wollen wir nicht machen. Und deswegen, weil wir das nicht machen müssen, und da hat Frau Beck recht, müssen wir mit anderen Mitteln das dem Aggressor so teuer wie möglich machen, auch hier den potenziellen Aggressor. Und aus diesem Grunde heraus wird dies bedeuten, dass die Situation für Russland im internationalen Geschehen erheblich verschlechtern würde, stärker noch als nach der Ukraine, weil ja dann deutlich wird, dass Moskau in keiner Weise bereit ist, demokratischen Entwicklungen Raum zu lassen. Im Übrigen ist ja der Unterschied. In der Ukraine haben die Menschen von sich aus in Wahlen entschieden, in Demonstrationen Mitglied der EU zu werden. In Weißrussland ist das nicht der Fall. Das hat auch mit den unterschiedlichen historischen Ausgangspositionen in den beiden Ländern zu tun. Und deswegen ist dieser Vorstellung, also einmal haben die Ukrainer die Freiheit, dorthin zu gehen, wo sie wollen, das ist auch Völkerrecht. Und die Weißrussen wollen nicht in die Europäische Union. Da gibt es nicht die Forderung. Und das akzeptieren wir genauso. Und ich meine, dass aus diesem Grunde heraus deutlich werden muss, die Völker selbst sollen entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Und wir werden sie dann unterstützen, wenn es um Demokratie geht. Und hier bitten wir darum, fordern wir, dass Moskau sich an solche Prinzipien genauso hält.
Frau Beck, Sie haben vorhin schon deutlich gemacht, dass Moskau sich daran nicht hält, dass er sich da schon einmischt. Aber muss man nicht anerkennen, sitzt Russland da nicht aus weißrussischer Sicht oder aus Sicht von Lukaschenko zumindest am längeren Hebel?
Russland sitzt am längeren Hebel. Das Land ist ja mit vielen Milliarden unterstützt worden, allein dadurch, dass es Rohöl zu innerrussischen Preisen beziehen konnte, raffinierte und dann auf dem Weltmarkt im Westen verkaufen konnte. Das hat das System Lukaschenko über viele Jahre stabilisiert. Wichtig ist, dass wir jetzt auch noch mal in andere Teile Russlands denken, schauen müssen, um zu verstehen, dass für den Kreml Belarus nicht ungefährlich ist. In Sibirien wird seit Wochen auf den Straßen gegen Moskau rebelliert, und zwar in Chabarowsk. Und dort sind seit einiger Zeit belarussische Fahnen zu sehen. Das heißt, Putin hat auch im eigenen Land Feuer unterm Dach, weil es auch dem in Russland ökonomisch nicht mehr gut läuft, weil sich genau wie in anderen Ländern immer bei Corona zeigt, dass das Gesundheitswesen nicht in der Lage ist, den Menschen ausreichend zu helfen. Und nun muss Putin befürchten, dass wenn eine belarussische, friedliche und nicht Ost-West die sich orientierende, sondern nur um Freiheit und Eigenbestimmung demonstrierende Bevölkerung, wenn die einen Sieg erringt, dann muss er Angst haben, dass es überspringen könnte nach Russland. In 2012 gab es ja schon mal eine starke Bewegung, insbesondere von jungen Menschen. In Belarus sind auch die jungen Menschen auf der Straße. Wenn man sich die Bilder anschaut, sie verstehen, dass ihnen die Zukunft gestohlen wird von diesen alten Systemen, die von Gas und Öl leben. Und deswegen ist, glaube ich, auch jetzt festzustellen, weshalb Nawalny bei uns in der Charité ist. Die eigentliche Gefahr für den Kreml sind diese sogenannten bunten Revolutionen, der Ruf nach Freiheit und Bürgerrechten aus diesen Ländern wie auch in Belarus. Das müssen wir verstehen und darüber muss mit dem Kreml verhandelt werden.
Herr Hunko, sehen Sie das genauso, dass also demokratische Entwicklungen, dass Moskau deshalb schon sehr skeptisch sieht und dem keinen Raum lässt, weil man da natürlich Schlussfolgerungen für das eigene Land befürchtet? Also, Stichwort Nawalny jetzt auch wieder. Oder verteidigen Sie Putin da auch?
Ich verteidige Putin überhaupt nicht. Also Lukaschenka ist ja kein Mann von Putin gewesen. Er hat laviert zwischen Ost und West. Er hat sogar einen antirussischen Wahlkampf gemacht.
Aber ein Diktator oder?
Er ist ein autoritärer Staatschef. Mhm. Völlig klar. Ja. Aber er ist aus Putins Sicht hat er viel zu viel Eigenständigkeit bewiesen. Also hat zwischen Ost und West immer laviert und auch Putin hat ja sogar Lukaschenko aufgefordert, zum Dialog aufzufordern. Was richtig ist, was Frau Beck sagt, Russland oder Putin, der Kreml, hat kein Interesse, auch da in einer Art und Weise zu intervenieren, dass sie selbst in diesen Strudel geraten, in den Lukaschenko gerät. Und deswegen ist auch Russland relativ zurückhaltend.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Kontrovers. Heute unsere Diskussion zum Thema Aufstand in Belarus. Reagiert die EU zu zögerlich? Nach den Nachrichten gleich geht's weiter. Wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung heute zum Thema Aufstand in Belarus. Reagiert die EU zu zögerlich? Beginnen wollen wir mit einigen Hörerstimmen, Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben. Und da schreibt eine anonyme Hörerin, ja, die EU reagiert viel zu zögerlich. Mir ist klar, dass die Lage kompliziert ist, doch man muss bedenken, es handelt sich um nichts weniger als eine Diktatur. Wenn die EU zu lange zögert, wird Russland sich einmischen und dann gibt es ein Blutbad, so wie 2014 in der Ukraine. Werner Büttner schreibt, was mich stört, dass unsere Bundeskanzlerin sofort mit der Sanktionskeule droht. Sanktionen sind ein beliebtes Werkzeug der Mächtigen. Und Achim Neinens beschäftigt sich auch damit. Er schreibt, die EU sollte sich erstmal zurückhalten. Die Sanktionen gegen Russland haben nichts bewirkt und gehören beendet. Und dann gibt es noch einen Hörer, der uns aus Erfahrung schreibt. Er schreibt Christoph Nesken. Er schreibt uns, ich kenne Belarus von Geschäftsreisen her. Es ist geopolitisch ein Teil von Europa. Der Tenor der Kommentare, sich da rauszuhalten, ist ignorant und gefährlich. Wir reden hier von einer Diktatur ersten Grades. Wir schauen weg. Das ist nur der zweitbeste Weg. Und schreibt weiterhin, die Putin-Freundlichkeit in Anführungszeichen gerade in ostdeutschen Ländern ist für mich auch vor dem Hintergrund der Nawalny-Aktion vom Wochenende nicht nachvollziehbar. Frau Schulz aus Kassel ist am Telefon und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, guten Morgen Frau Schulz, dann sind Sie Weißrussin oder kommen zumindest von dort?
Schönen guten Tag in die Runde. Ich komme aus Weißrussland. Ich habe da 22 Jahre lang gewohnt und jetzt seit 16 Jahren wohne ich in Deutschland, ja.
Ah ja. Und was meinen Sie bei uns? Aufstand in Belarus, reagiert die EU zu zögerlich? Wie ist da Ihre Meinung?
Ich möchte mich erstmal bei Frau Beck herzlich bedanken, dass sie klare Meinung für weißrussische Bevölkerung sagt und uns unterstützen möchte. Und ich möchte nochmal dazu sagen, dass es Meine Bitte ist, für die starken ökonomisch und politisch freien Nationen in Weißrussland einfach den Völkermord unterbinden oder wenigstens helfen den Leuten, diese grausamen Taten, die von Militär, aus in weißrussischem Militär vorkommen, dass es unterbrochen wird. Das ist grausam, was man da alles passiert. Und in deutschen Medien wird das einfach darüber kaum gesprochen. Es wird nur von den Aufständen gesprochen. Es wird aber nicht gesagt, wie grausam Militär gegen die Bevölkerung vorgeht. Das ist ein Völkermord, was da jetzt gerade schon...
Ja, wie aus Ihrer Sicht, wie sollte die EU da reagieren?
Ich würde bitten, dass die alle Mittel einsetzen, außer militärischer Einsatz in Richtung Osteuropa, dass die Leute in Weißrussland auch Wahl haben und faire Wahlen und ihre Möglichkeit, was zu sagen haben. Und ich bin mir absolut sicher, dass politisch und ökonomisch man sehr stark auf kleine Land wie Weißrussland einwirken kann, damit die Leute das hören und damit der Politiker das auch verstehen, dass die nicht so grausam gegen die Bevölkerung vorgehen können. Das wird auch ein Zeichen für alle anderen Diktatoren in dieser Welt, wenn die starken Leute, die starken Nationen sich dafür einsetzen und sagen, wir wollen keinen, wir sind im 21. Jahrhundert, es ist unmöglich und schrecklich, dass die Leute, die eigentlich so grausame Taten erlauben.
Mhm. Frau Schulz, ich danke für den Anruf. Gibt das vielleicht gleich weiter an Herrn Hunko? Wie soll Deutschland, wie soll die EU darauf reagieren, auf diese brutalen Menschenrechtsverletzungen, auf die politischen Gefangenen, die es da immer noch gibt und auf dieses brutale Vorgehen, das wir jetzt die letzten Tage in Weißrussland erlebt haben?
Also ich denke, was ganz notwendig ist, natürlich eine klare Verurteilung. Die wird ja auch von allen Seiten gemacht. Die Frage ist, wie man jetzt sozusagen hier zu einer Lösung kommt. Die Opposition in Belarus fordert einen Dialog. Ich finde, dass man das unterstützen muss. Gegenstand eines solchen Dialoges müsste aus meiner Sicht, das müssen die Menschen natürlich selbst entscheiden, eine Roadmap für Neuwahlen sein, eine Aufarbeitung dieser brutalen Polizeigewalt und die politischen Gefangenen, die es auch noch mal in Belarus gibt.
Herr Hunko, ist das nicht blauäugig?
Also, ja, aber welche Alternativen haben wir denn dazu?
Herr Bruck hat doch vorhin darauf hingewiesen, die Reaktionen aus Russland, dass der Außenminister jetzt schon sagt, also die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, die sei nicht auf Verständigung aus, und der Koordinationsrat der Opposition, das wäre ja dann der Ansprechpartner für Lukaschenko, das sagt der russische Außenminister, dieser Oppositionsrat, dieser Koordinationsrat, der begehe Hochverrat. Also wie soll denn das dann passen?
Ich glaube nicht, dass Lukaschenko diesen Kurs fortsetzen kann, wenn der Druck in diesem Sinne von außen weiter da ist und selbst Putin das ja auch will. Putin, habe ich den Eindruck, wäre ihn auch am liebsten los, weil das für ihn auch ein Problem ist. Und deshalb, ich sehe keine Alternative dazu, und das wäre ein Ergebnis vielleicht auch von kluger Diplomatie. Ich will darauf verweisen, die Opposition selbst hat ja gesagt, Sanktionen, also die Maria Kolesnikova, die Sanktionen behindern, die machen es uns schwieriger, in einen Dialog zu treten, das, was wir wollen. Und ich finde, man muss diesen Ansatz unterstützen. Da müssten dann...
Also daran hat sich ja die EU gehalten, das begrüßen Sie.
Das begrüße ich, da müssten eine Roadmap für Neuwahlen sein. Wir müssen natürlich sehen, Lukaschenko ist bis zum 5. November, endet seine Amtszeit der jetzigen Legislatur. Er ist ja sozusagen jetzt noch von der letzten Wahl bis zum 5. November im Amt. Und es müsste eigentlich in diesem Zeitraum gelingen, eine Roadmap für eine Neuwahl, wenn die Menschen das wollen, zu entwickeln.
Herr Bruck, wie kann man das erreichen? Muss man da jetzt auf die OSZE setzen? Was kann die EU machen? Also Frau Beck hat uns ja vorhin geschildert, warum sie das Vorgehen der EU viel zu zögerlich hält.
Nun, wir müssen alle diese Instrumente einsetzen, aber dies ist auch die Frage, wie weit man dort einwirken kann. Das mit der Roadmap ist ja ein schönes Wort, was Frau Hunko zum Ausdruck bringt. Das hat ja auch Lukaschenko schon gesagt. Aber da möchte eine Roadmap, die ein, zwei Jahre lang dauert. Erst eine Verfassungsänderung, dann Volksabstimmung darüber. Er bleibt in der Zeit in der Macht.
Ich glaube, dass ein wechselnder Erfolg kann, dass er zurücktritt und an eine unabhängige Hand die Präsidentschaft gibt. Es ist deutlich, dass Russland es nicht will. Denn Putin und Lavrov haben gesagt, dass sie nicht bereit sind zu unterstützen, dass mit diesen Gruppen geredet wird, wenn man Lavrov gestern richtig verstanden hat. Lukaschenko selbst hat abgelehnt, mit den NGOs und anderen Gruppen zu reden, um ein solches Gespräch für eine Roadmap zu machen. Der Lukaschenko ist ja nicht mal bereit, Gesprächspartner zu akzeptieren, um so etwas hinzubekommen in einem solchen Zeitraum bis November. Und wenn die Präsidentschaftskandidatin, die die Wahl gewonnen hat, jetzt erklärt, sie würde nicht wieder kandidieren, aber sie wäre bereit, übergangsweise das Amt auszuüben, um mal sehr schnell Neuwahlen zu ermöglichen, wäre das vielleicht ein Weg. Aber auch dieses scheitert natürlich an Lukaschenko.
Frau Beck, was kann da die EU ganz konkret denn machen? Ist es da nicht schon ein riesiger Erfolg, dass sich die 27 Staaten, dass sich die Staats- und Regierungschefs zusammengeschaltet haben, da Ende der zurückliegenden Woche, dass man sich da auf eine gemeinsame Position geeinigt hat? Das war ja auch nicht in der Vergangenheit immer der Fall.
Angesichts der schlechten und schwachen außenpolitischen und Situation innerhalb der EU kann man das vielleicht schon als Erfolg bezeichnen, aber es ist in der Tat zu wenig. Es bleibt
was
natürlich.
Was sollte man denn mehr machen, außer
alles gut, kommt gleich. So, also zunächst einmal finde ich ganz wichtig, dass wir immer und immer, immer wiederholen. Es sind derzeit Tausende von Menschen in Haft, die derzeit gefoltert werden. Es gibt derzeit eine Liste von Verschwundenen. Es sind derzeit die Führer sein könnten für eine Übergangszeit, für nach Lukaschenka in Haft. Und das Essentielle ist zu sagen, alle, die Einfluss haben, und dazu gehört vor allen Dingen Moskau, weil Lukaschenka von Moskau vollständig abhängig ist, müssen diese Grundforderungen der Menschlichkeit erfüllen. Ich habe jahrelang eine Frau begleitet, deren Sohn in Belarus durch Lukaschenkos Befehl hingerichtet worden ist für eine Untat, die er nicht begangen hat. Das ist einfach unvorstellbar. Der Mann hat Blut an seinen Händen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, Lukaschenka ist vollständig abhängig vom Kreml und von Russland, nicht vom Westen. Es haben zwar die einzigen Teile der modernen Wirtschaft, die es gibt, nämlich 300 IT-Firmen erklärt, wir werden das Land verlassen, wenn Lukaschenka bleibt, wir gehen raus. Aber Lukaschenka ist bereits in einer anderen Umlaufbahn. Er versteht gar nicht mehr, dass er nicht mehr der Führer des Volkes ist, wie er es 1990 war, als er aus der Kolchose kam. Noch einmal, der Schlüssel liegt in Moskau. Nur wenn Moskau bereit ist, ein Minimum an Demokratie zuzulassen und sich von einem minimal von diesen Gewalttätigkeiten ihres Statthalters abzusetzen, gibt es eine wirkliche Chance. Mhm. Wenn Moskau weiter, nicht erst interveniert, sondern weiter interveniert mit den hybriden Mitteln, wie sie das jetzt tun und wie sie das in der Ostukraine und auf der Krim getan hat, die Herr Huonko übrigens besucht hat, um das mal kurz einzuspielen, dann wird man befürchten müssen, dass letztlich die Menschen, weil ihnen die Puste ausgeht oder weil die Gewalt zu groß ist, dass wir sie allein gelassen haben. Und dann sprechen wir später wie von einem Ungarn 1956 und einem Prag 1968 davon, dass diese Menschen in Belarus allein gelassen worden sind. Sie haben die EU jetzt aufgerufen, ihnen zu helfen, weil sie wissen, dass sie es alleine vermutlich nicht schaffen können.
Oder in Armenien zwei Jahren.
Ja. Herr Hunko, sehen Sie denn eine Bereitschaft in Moskau, da ein Minimum an Demokratie zuzulassen? Also ich meine, politische Gefangene, brutales Vorgehen gegen Opposition, wirklich freie Wahlen zu verhindern, da beschreibe ich doch nicht nur Belarus, da beschreibe ich doch auch Russland.
nicht in dem Maße, aber in der Tendenz ist das richtig. Ich will auch sagen, dass in den letzten Monaten vor allen Dingen in Russland auch autoritäre Entwicklungen stattfinden, die wir kritisieren. Ich war, glaube ich, der einzige Bundespolitiker, der die Inhaftierung von Platoschkin, ein sehr bekannter Blogger auch und ehemaliger Diplomat, kritisiert hat. Aber ich will mal sagen, es gibt kein Grundsatzinteresse, Russlands Demokratie zu behindern. Ich will nochmal auf das Beispiel von Armenien, der samten Revolution vor 2 Jahren hinweisen. War ja kein so großes Thema hier, wo auch russische Truppen stehen. Und die haben sich einfach zurückgehalten. Und es gab einen Austausch. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe für Putin,
das ist wieder falsch.
Doch, das ist, wenn es eine Möglichkeit gäbe, jemand anderen, wo er keine Sicherheitsbedrohung sieht. Und da kommt jetzt natürlich auch natürlich die Sicherheitsfrage hinzu. Dann wird, glaube ich, auch der Kreml oder Putin so eine Entwicklung unterstützen.
Russland führt Krieg in der Ukraine und Sie sagen, es gibt kein Interesse, Demokratieentwicklung zu verhindern durch Russland. Das kann wohl nicht wahr sein.
Es gibt kein grundsätzliches Interesse von Russland, gegen Demokratieentwicklung zu sein. Was? Es gibt ein Sicherheitsinteresse, jetzt will ich das aber noch mal zu Ende sagen. Es gibt natürlich aus russischer Sicht, man muss sich ja auch in die andere Seite, die man nicht unbedingt teilt, aber man muss sich da reinversetzen. Es gibt natürlich aus russischer Sicht auch ein Sicherheitsinteresse angesichts der NATO-Osterweiterung. Und das spielt in die Ukraine rein und das muss man berücksichtigen. Aber es gibt kein prinzipielles Interesse, demokratische Entwicklung zu verhindern.
Sehen Sie eine Bedrohung aus russischer Sicht von Belarus durch die NATO? Herr Brok, Sie wollten noch sich da, zu Wort melden.
Das Beispiel Armenien ist nicht vergleichbar. Russland hat verhindert, dass auch Rumänien einen Handelsvertrag unterzeichnet. Und das war eine Entscheidung zwischen den Gruppen in Armenien auf friedvolle Art und Weise. Das hat mit Russland nichts zu tun.
Russland hat es geduldet.
Es gab
eine Revolution in Armenien.
Das unterstützen wir, wie wir auch mit dem Vorgänger zusammengearbeitet haben. Das Sicherheitsinteresse anzubringen, ist immer das letzte Argument. Man muss doch verstehen, dass Russland hier Sicherheitsinteresse hat. Sicherheitsinteresse erlaubt es nicht, dass man andere Länder überfällt oder sie unter Druck setzt. Und wenn Sie, Herr Hunker, sagen, seit einigen Monaten gibt es autoritäre Tendenzen in Russland, das ist die Untertreibung des Jahrzehnts, die Sie hier zum Ausdruck bringen, dass man schon fast lachen drüber lachen muss, wenn man das Schicksal derjenigen, die für Demokratie in Russland sind. Und Russland hat Putin hat ein tiefes Interesse gegen die Fortentwicklung von Demokratie in seiner Nachbarschaft. Wenn die Ukraine wirtschaftlich erfolgreich und demokratisch sich weiterentwickelt, wenn Weißrussland sich demokratisch entwickelt, hat er keine Begründung für das Putin-System in Russland, das ja eben auf denselben Methoden beruht, die Lukaschenko auch durchführt.
Herr Brok,
das sollte man doch nicht verniedlichen.
Herr Brok, darf ich Sie da fragen, wenn Sie Russland und Putin oder Putin so kritisch sehen, warum betreiben wir dann nicht eine eindeutigere Politik und warum verhält sich die Bundesregierung dann so, wie sie sich verhält? Die deutsche Haltung gegenüber Russland, die wird ja auch von vielen EU-Staaten als viel zu lasch kritisiert, damit Hinweis auf Nord Stream 2, dass Deutschland da wirtschaftlich zu sehr auf seine eigenen Wirtschaftsinteressen achte. Warum wird Deutschland dann nicht deutlicher?
Also erstens muss die gesamte Europäische Union das machen, nicht Deutschland allein. Zweitens,
klar, aber Deutschland behindert das ja offenbar.
In der Welt sind Diktatoren. Und ich glaube, dass wir bezüglich der Menschenrechte und der Demokratie sehr deutlich sind, auch die Bundeskanzlerin, auch in Anwesenheit von Herrn Putin, sehr deutlich in dieser Frage ist. Wir haben Sanktionen gegen Russland. Das ist die Frage, wie viel man weitergeht, mit welchen Konsequenzen. Aber wir sind immer und müssen immer auf der Seite der freiheitsliebenden Menschen in solchen Ländern sein und immer auf Seiten der Menschenrechte. Wie weit wir da vorangehen können, um etwa in einem Falle von Ukraine hat man ja bewusst sich nicht militärisch beteiligt, weil wir keinen Krieg haben wollen. Aber die nächsthöhere Qualität der Bestrafung, nämlich Sanktionen, haben wir wahrgenommen. Herr Hunko ist ja sogar gegen Sanktionen, damit wir gar nichts machen, damit wir es laufen lassen, damit Herr Putin weiterhin belobigt.
Oder frage ich Sie mal, Herr Brok, was ist denn das Ergebnis, Herr Brok, von Sanktionspolitik bisher gewesen? Was ist denn das Ergebnis?
Das Ergebnis ist, dass die Ukraine, der Vormarsch in der Ostukraine nicht weiter vorangekommen ist. Und das Ergebnis ist, dass die Angelegenheit für Moskau außerordentlich teuer ist. Und es ist auch eine moralische Frage. Mit der Begründung, dass Putin noch nicht nachgegeben hat, zu begründen, dass man gegen Putin nichts machen darf, ist doch wirklich ein Weg der Argumentation, der nicht akzeptabel sein sollte. Sie möchten nichts machen. Sie suchen nach Entschuldigen. Sie suchen nach Erklärungen, aber nicht dazu, dass wir im Rahmen des Möglichen etwas machen. Und deswegen kann ich mit Frau Beck streiten, ob die eine oder andere Maßnahme mehr gemacht hat. Aber die Forderung, die sie aufgestellt hat, die Oppositionellen aus den Gefängnissen zu lassen, nicht jetzt zu drohen, dass Streikführer in den Betrieben verhaftet werden oder entlassen werden, wie dies Lukaschenko gestern gemacht hat. All dieses muss doch deutlich gemacht werden und nicht hinter irgendwelchen Wolken verhangen werden von Nichteinmischung.
Nehmen wir noch schnell einen Hörer rein. Da haben wir ihn schon. Ich frage noch an der Regie nach. Ja, ein Herr Essedine wurde mir gesagt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Richtig, ja.
Ja, bestens. Was ist Ihre Meinung?
Meine Meinung ist, wir haben ein sehr kurzes Zeitfenster ab dem Moment, wo sich Russland in dieses Geschehen einmischt, haben wir es als EU nicht mehr in der Hand. Wir haben auch folgendes Problem, um nicht schwach in der Welt zu gelten, gerade vor der USA, vor Trump, die nur darauf warten, uns wieder ein Scheitern vorzuwerfen, müssen wir mit einer knallharten Sanktionskeule direkt agieren, um zu zeigen, dass wir auch, weil wir anderen Ländern, die in der Vergangenheit versucht haben, in die EU zu kommen, diesen Ländern vorgeschrieben haben, was es für Regeln gibt, moralische Regeln auch, um in der EU überhaupt zu existieren, erlauben wir Ländern, die in der EU sind, diese Fauxpas, die nicht hinzunehmen sind.
Also Weißrussland, wenn ich es richtig sehe, will nicht in die EU, auch die Opposition nicht. Und die Opposition dort sagt keine Sanktionen. Die will das selbst nicht. Sie halten es trotzdem für richtig, dass da weitergehende Sanktionen ergriffen werden müssten?
Absolut müssen wir das machen. Wir dürfen diese Regime auf diese Art und Weise und es ist alles so offensichtlich und das dürfen wir alles nicht so gelten lassen.
Herr Essedine, danke. Ich gebe jetzt nochmal den Punkt auch an Herrn Hunko weiter. Sie wurden ja da angegriffen. Müssten Sie sich, Sie insbesondere und Ihre Partei, nicht wirklich mal, ist die Zeit nicht gekommen, sich von Putin mal eindeutig zu distanzieren?
Also ich distanziere mich hier nämlich zum 100. Mal eindeutig von Putin.
Mit welchen Konsequenzen? Was fordern Sie da?
Aber das Problem, was ich glaube auch, was der Beitrag des Hörers hier verdeutlicht ist, man hat natürlich, wenn man diese Bilder sieht von dieser brutalen Polizeigewalt, von den Foltern in diesen Gefängnissen, kommt so ein Impuls auch eines Strafbedürfnisses. Man möchte da was tun. Und ich finde, das finde ich auch völlig, völlig legitim und völlig richtig. Aber ich glaube, man muss wirklich mal kritisch auf die letzten Jahre schauen, welche Instrumente hier was gebracht haben. Und leider ist es halt so, dass Sanktionen oder dann gar militärische Drohungen, etwas in dieser Art, überhaupt nichts Produktives gebracht haben.
Wer hat militärische Drohungen gemacht? Gegen Weißrussland?
Nein, ich sage, das kann ja auch kommen. Ich habe ja andere Beispiele vorhin genannt. Ja. Nein, das wird jetzt nicht unmittelbar kommen, weil natürlich das völlig kontraproduktiv auch aus EU-Sicht wäre, weil dann tatsächlich auch ein Vorwand geliefert würde für Russland.
Haben Sie militärische Drohung gegen Russland in welcher Politik irgendwo gemacht?
Nein, ich sage ja, dass er gegenwärtig nicht da ist. Aber es hat es doch in Vergangenheit in den letzten Jahren häufiger gegeben, wo es andere Diktatoren gab, gegen die man mal was machen wollte. Ja. So, das Problem ist ja da. Und deswegen knallharte Sanktionskeule, sagt der Hörer. Ich sage, Sanktionen führen dann, wenn man sie weiter ausdehnt, da leidet dann vor allen Dingen die Zivilbevölkerung drunter. Und das ist, glaube ich, nicht, was wir wollen. Wie gesagt, die Opposition in Belarus lehnt es ja selbst ab. Natürlich, weil Wirtschaftssanktionen leidet die Zivilbevölkerung. Aber jetzt rede ich, Herr Brock.
Herr Brock, lassen Sie Herrn Hunko kurz ausreden. Ich bitte Herr Hunko, vielleicht noch einen
Schlusssatz. Einen also ja, genau. Ich glaube, es gibt keinen Weg daran vorbei, dass man alles unterstützt, dass es in Belarus zu einem Dialog kommt, dass man auch Druck ausübt in diese Richtung. Ein Dialog, der möglichst neutral begleitet wird. Am besten von der OSZE, weil das ist eine ost-west-übergreifende Organisation. Und das wäre meine Vorstellung.
Herr Brok, weil wir zum Ende der Sendung schon kommen, wir haben gerade noch 2-3 Minuten, stimmen Sie zumindest mit dem überein, was Herr Hunko da zuletzt gesagt hat. Einen Dialog fördern, ohne sich zu sehr einmischen.
Natürlich muss der Dialog gefördert werden, aber dazu muss es die Bereitschaft von Herrn Lukaschenko geben, auf diesen Dialog sich einzulassen. Dann darf nicht Drohung aus Moskau kommen gegen solche Organisationen, die innerhalb des Landes einen solchen Dialog haben möchten und dieses zustande bringen möchten. Das sind doch die Punkte, sind doch die Anknüpfungspunkte da. Wenn das nicht da ist, Lukaschenko das nicht machen will und Putin es auch nicht unterstützt, dann gibt es doch gar keinen Anknüpfungspunkt. Dann sind die Forderungen von Hunko doch nur noch Malerei, aber hat nichts mit der Realität zu tun. Und das bedeutet dann Verlängerung der Frist für Lukaschenko in der Hoffnung, dass er sein Regime festsetzt oder dass dann eine Nachfolge vorbereitet wird mit Hilfe von Moskau im Rahmen des Militärs oder über das KGB, so heißt der Geheimdienst dort immer noch, um an der das Regime selbst an der Macht zu halten. Und ich glaube, davor muss man warnen und deswegen muss man hier, glaube ich, sehr deutlich Fahne zeigen.
Frau Beck, es ist schwierig, das wahrscheinlich vorauszusagen, aber Sie haben da sehr viel Erfahrung in osteuropäischen Staaten. Jetzt zum Ende der Sendung. Was erwarten Sie? Wie wird das weitergehen? Wie wird das ausgehen in Belarus?
Ich bin in sehr, sehr großer Sorge, weil ich fürchte, dass den Menschen der Atem und die Puste ausgehen könnte. Wie lange kann man auf die Straße gehen und demonstrieren? Wobei in Sibirien in der Tat seit Wochen auf die Straße gegangen wird und die Menschen nicht nachgeben. Das Problem ist, dass die EU und die USA, über die wir heute kein Wort verloren haben, die früher mal der Westen hießen und ihre auch ökonomische Macht einsetzen konnten, um Russland entgegenzutreten und um Russland zu sagen, du darfst und kannst nicht alles. Das ist zerbrochen in den letzten Jahren. Das weiß der Kreml natürlich. Und diese Schwäche der EU macht es sehr, sehr schwer, Belarus so zu Hilfe zu kommen, den Menschen so, wie wir es müssten. Deutschland hat da durchaus auch selber nicht immer eine gute Rolle gespielt. Nord Stream 2 ist ja genau dieses mit Russland eigene Verträge machen, ja, was Russland so gerne macht, innerhalb der EU zu spalten. Also Gemeinsamkeit der EU und möglichst auch der USA an den Kreml, lasst die Finger weg von Belarus, das ist das Zentrale.
Aufstand in Belarus, reagiert die EU zu zögerlich? Das war heute unser Thema in Kontrovers. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marie-Louise Beck, bei Elmar Brok und bei André Hunko. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Martin Sagatta.